ARD Sounds.
Und heute beginne ich mit einem freundlichen Mäh.
Mäh.
Und frage, essen Sie Tiere?
Ja, das war lange Zeit nicht der Fall. Also als ich Glenkill geschrieben habe, war ich noch Vegetarierin, habe aber jetzt mittlerweile da meine Einstellung ein bisschen geändert. Gelegentlich und nach Möglichkeit nur glückliche Tiere.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa trifft
Leonie Swann. Schafe sind moralisch neutral.
Der Satz ist von Ihnen, aber wie meinen Sie ihn?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie man so die Sätze meint, die man selbst von sich gibt. Ich denke, in diesem Fall geht es darum, dass gerade bei den Schafskrimis, da hat man sozusagen mit einem menschlich-moralischen Problem zu tun, nämlich dem Tod oder dem gewaltsamen Tod eines Menschen, was natürlich von uns schon relativ negativ belegt ist, die ganze Sache. Und die Schafe gehen da einfach ein bisschen von einer anderen Richtung an dieses Problem heran. Da ist natürlich auch sowas wie Tote auf der Weide schlecht, aber vielleicht nicht unbedingt schlecht, weil man irgendwie den moralischen Hintergrund hat und denkt, da läuft ein Mörder rum und da ist eine Untat geschehen, sondern es geht erstmal um praktische Dinge. Der liegt auf unserer Wiese, wie alles in der Welt sollen wir hier grasen, wie machen wir jetzt weiter?
Das heißt, der fängt an zu riechen.
Genau, und die Prioritätenliste eines Schafs ist einfach deutlich anders als die Prioritätenliste des Durchschnittsermittlers. Und das ist wichtig, weil man auf diese Art, wenn man diese Krimi-Geschichten erzählt, einen Ton treffen kann, der auch Sachen, die eigentlich objektiv erstmal blutig oder schwerer oder problematisch sind, auf eine Art erzählen kann, die irgendwie leicht und so ein bisschen indirekt ist. Es ist auch wichtig, weil man als Leser dieser Schafskrimis so ein bisschen Urlaub von dieser ständigen Bewertung aller Dinge, die wir heutzutage ganz stark machen, also was man irgendwie Culture Wars nennt, die sich ständig verorten müssen in so einem moralischen System, bin ich für das oder bin ich gegen das? Und die Schafe sind so ein bisschen weiße oder wollige Blätter, wo eigentlich noch nicht so viel vordefiniert ist. Die haben jetzt gut, natürlich so ein paar Ideen, was gut und was schlecht ist, Gras gut, Metzger schlecht und so weiter, aber das ist sehr in ihrem Lebenskontext verackert und sie haben wenig richtige große Konzepte. Und weil sie keine großen Konzepte haben, sind sie sehr vorurteilsfrei und sie arbeiten mit dem, was sie direkt vor ihren Schafsnasen haben. Und das ist für mich einfach eine spannende und attraktive Art, die Geschichte zu erzählen und hoffentlich für den Leser auch eine Art, mal so dieses Ganze ständig alles sofort einordnen zu müssen, so ein bisschen hinter sich zu lassen.
Eine Prio von Schaf und Mensch ist sicher gleich, am Leben zu bleiben.
Genau.
Sie haben eingangs von den glücklichen Tieren erzählt, die dann ein kurzes, glückliches Leben zumindest hatten. Also ich gestehe, ich war mal als Reporter beim Lammschlachten dabei. Und das war's seitdem bei mir
nicht so glücklich,
mit
nein.
Lammfleisch. Ja. Haben Sie Ähnliches auch mal erlebt?
Ich habe nie wirklich ein Schlachten. Also ich habe natürlich so, wenn man irgendwie einen Fisch fischt, dass der dann irgendwie vom Leben zum Tode befördert wird. Ja, aber gerade diese industriellen Schlachtbetriebe sind sicher absolut schrecklich und sehr problematisch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass den meisten Tieren, mit denen wir zu tun haben, wir haben nur mit ihnen zu tun, weil sie in unserem Leben irgendeine Rolle erfüllen. Und wenn sie diese Rolle nicht mehr erfüllen, dann werden sie ganz schnell von der Bildfläche oder in diesem Fall von der Weide verschwinden.
Oder sie wären gar nicht auf der Welt.
Genau. Also das ist einfach, muss man klar sehen, so die Alternative. Und es ist ja nicht so, dass sozusagen das menschenlose Tier, das jetzt im Kontext ein wildes Tier, das irgendwie frei auf irgendwelchen Bergen lebt, das stirbt ja auch irgendwann und wird ja auch gejagt. Insofern ist generell das Leben so angelegt, dass es irgendwann vorbei ist. Und die Frage ist eben, wie läuft das? Wie human ist das? Und human ist wahrscheinlich das falsche Wort, weil das sowieso schon was voraussetzt, was ja eigentlich problematisch ist. Aber wie gestaltet sich das Leben, ist, glaube ich, die wichtigere Frage in diesem Fall. Dass der Tod irgendwann kommt und unerfreulich ist, ist wahrscheinlich unumgänglich.
Ich muss beim Lesen Ihres Buches ganz oft an meine alte Biologielehrerin denken. Die sagte, die Tiere denken und fühlen nicht wie wir. Das projiziert ihr alles in sie hinein.
Also ich würde dir zustimmen, dass sie sicher nicht genauso denken und fühlen wie wir. Das versuche ich auch so ein bisschen darzustellen, dass eben die Schafe, obwohl sie natürlich stark vermenschlicht sind, was ja auch für den menschlichen Leser geschrieben ist, dass sie irgendwie anders ticken. Das ist irgendwie so der Reiz am Buch, dass da im Schafskopf Dinge ablaufen, die jetzt im Menschenkopf zwar nachvollziehbar sind, aber nicht sozusagen unser erster Gedanke wären. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass also jeder, der irgendwie ein Haustier hat, jeder, der irgendwas mit dem Hund zu tun hatte, da kann man ganz schnell sehen, dass das nicht alles Projektion ist. Also ich würde das in die andere Richtung weiterdenken und sagen, wir projizieren auch in andere Menschen hinein. Also es ist genauso schwierig, wirklich zu
aber
beweisen.
Aber Sie meinen sowas wie traurig sein?
Ja, nee, also
Nachdenken?
Das, ja, Nachdenken sicher nicht verbal, weil natürlich die Worte fehlen, aber dass viele Tiere sowas wie Verhalten zeigen, das mit Trauer so stimmig ist. Also wenn ihnen jetzt ein Schaf, ein Lamm verliert, wird das nicht 3 Stunden später fröhlich über die Weise hüpfen, das wird rumlaufen und suchen und irgendwie Zeichen von Unbehagen zeigen, die wir dann eben Trauer nennen. Die Schafe nennen das nicht Trauer, aber das Phänomen, dass in ihrer Welt was verrutscht ist und dass sie darunter leiden. Also gerade das Leiden ist, finde ich, so der kleinste gemeinsame Nenner, den man einfach dann doch beim Tier sehr schnell finden kann. Finde ich fast absurd, das so stark zu hinterfragen, weil es einfach so offensichtlich ist.
Es erklärt wahrscheinlich auch diesen Erfolg, also dieses Mitgefühl, das ja letztlich doch in einem wohnt, obwohl ja millionenfach Millionen Tiere aufgegessen werden. Sommer 2005 kam ihr fulminantes Debüt heraus, Glenkill, Schafe als Hauptakteure, die ermitteln, wer ihren Schäfer umgebracht hat. Und es wurde über 2 Millionen Mal verkauft, dieses Buch. Was das Buch materiell verändert hat, das kann man erahnen, aber hat sonst ihr Leben im Grunde auch umgekrempelt?
Wahrscheinlich weniger stark, als man denken könnte. Also natürlich habe ich jetzt einen Job. Diesen Job hatte ich früher nicht. Ich schreibe jetzt Bücher und ich genieße das sehr, weil ich einfach, schreiben macht mir Spaß. Und dass das was ist, mit dem ich auch noch Geld verdienen kann, ist wunderbar. Also auf diese Art hat sich einiges geändert. Jetzt sozusagen die Innenansicht, die man von sich ja immer hat. Ich fühle mich jetzt nicht deutlich anders als vorher. Ich bin immer wieder gespannt und sowas wie Routine hat sich noch nicht eingestellt.
Ja, Sie lassen sich von den Tieren durch die Zeit und die Ideen tragen. Ein Hauptschaf heißt ja Miss Maple. Jetzt kombiniere ich Messerscharf. Sie schätzen Agatha Christie.
Das stimmt, ja. Also ich meine, das ist so, wenn man Krimis schreibt, in irgendeiner Form kommt man um Agatha Christie eigentlich nicht rum.
Und kaum sind 20 Jahre vergangen, kommt schon der Kinofilm.
Ja, alles ganz rapide, jawohl.
Mit Emma Thompson und Hugh Jackman, der ja doch ganz anders geworden ist. Und trotzdem für Sie in Ordnung?
Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Also ich denke, dass wenn man so ein Buch hat, da hat man ja viel Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Ein Film kondensiert das alles in unter 2 Stunden. Und das heißt, die Geschichte muss vollkommen anders konstruiert sein. Aber diese Schafhaftige, so dieser naive und so ein bisschen staunende Blick auf die Welt und so auch dieses tierische Verhalten. Also es gibt diese eine Szene, wo die Schafe die Straße überqueren müssen im Film. Und diese Angst davor, sozusagen auf einen Untergrund zu treten, den man nicht kennt, das ist was sehr Schafshaftes. Das ist wirklich aus dem Schafsverhalten genommen. Und das hat mich gefreut, dass so ein Film, so ein großer Hollywood-Film, sich Zeit dafür nimmt, diese Details auszuarbeiten. Und deswegen funktioniert er für mich auch dann, wenn er sich vom Buch wegbewegt. Weil so dieser Kern des Schafshaften, was für mich einfach im Buch sehr wichtig ist, da so ein bisschen gerettet wurde.
Können Sie sich noch an den Urknall erinnern? Ein Schaf als Hauptfigur, wann das durch Ihr Gemüt mähte?
Der Urknall war eigentlich das Wort Schafskrimi. Und das tauchte wirklich sozusagen in meinem Kopf auf. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Also ich saß jetzt nicht da, ich möchte ein Buch schreiben und ich weiß nicht, welcher Titel oder welches Thema ich angehen könnte. Es war wirklich so, ich sitze irgendwie da, trinke meinen Tee oder mache sonst irgendwas in der Küche ganz zivil und auf einmal das Wort Schafskrimi aus dem Nichts heraus, mehr oder weniger. Und dachte mir, oh, sehr interessant, komisch. Und der Gedanke war, Schafe ermitteln den Mord an ihrem Schäfer. Und ich dachte, vielleicht wird es eine kleine Short Story, irgendwas, so ein kleiner Versuch, wie das aussehen könnte, dass das ja irgendwie genügend Tragweite hätte, um für einen ganzen Roman zu reichen, wird zu dem Zeitpunkt noch kein bisschen bewusst. Und das war eher so ein, ist ja interessant, probieren wir es mal. Und aber natürlich, was schon Kern war, dass sozusagen die Schafe da diese Ermittlerrolle haben und in im Mittelpunkt stehen.
Bayern 2, 1:1 mit der Autorin Leonie Swann, die im Sommer 2005 ein erstaunliches Buch herausbrachte, Glenkill. Ein Schäfer, George, liest allabendlich seiner Herde Krimis vor, bis er eines Tages tot daliegt, ja, wohl ermordet, und die Herde zu ermitteln beginnt. Haben Sie da vor gut 20 Jahren einfach losgelegt oder erst mal mit Verlagen und Agenten gesprochen?
Ich habe erst losgelegt. Ich wollte nicht mal einen Roman schreiben. Ich wollte einfach sozusagen dieser Geschichte folgen und wo sie mich auch hinführt. Und die Geschichte führte mich hierhin und dorthin und wurde fetter und fetter. Und irgendwann war es dann wirklich keine Kurzgeschichte mehr. Und irgendwann fand ich dann auch raus, wer der Mörder sein könnte, weil das ist eben auch so eine Sache, die relativ spät passiert. Und dann hatte ich irgendwas, was so doch sehr nach Roman aussah. Und dann erst fing ich dran, darüber nachzudenken, wie man das irgendwie an den Leser bringen könnte.
Bei alledem ist Ihre Doktorarbeit unter die Hufe geraten.
Vollkommen untergegangen. Ja.
Weil Sie haben sich ja eigentlich um 2000 rum für eine Weile nach Irland zurückgezogen, um die Doktorarbeit in Abgeschiedenheit zu beginnen.
Genau.
Tja, das wird nichts mehr, oder?
Nee, ich glaube, jedes Mal, wenn ich wieder so auch nur entfernt dran denke, gibt es eine andere Buchidee, die mir dann noch ein bisschen attraktiver vorkommt.
Stimmt denn das von der Reihenfolge her, das Schäfer-Praktikum in Frankreich, um dem Ganzen tiefer auf den Grund zu gehen, das war nach Glenkill?
Das stimmt, genau. Die Schäferin, die mir das angeboten hat, die habe ich auf einer Lesung kennengelernt. Die war im Publikum und nachher fingen wir an, uns zu unterhalten. Und sie meinte, komm doch mal bei mir in Frankreich vorbei. Ich habe jede Menge Schafe, da kannst du mal so ein bisschen Schafe live erleben.
Sie hatten ja schon was recherchiert, sonst hätten sie es nie so schreiben können.
Ich habe schon anständig recherchiert, aber eben sozusagen eher dadurch, dass ich mit Leuten gesprochen habe, Schafe beobachtet und nicht wirklich angepackt. Und da hatte ich eben mal die Chance, auch so das eine oder andere Lamm sozusagen zu greifen, wortwörtlich, und da so ein bisschen auf diese Art mitzumachen.
Brech mir vielleicht eine Lanze für die Schafe, das Hauptvorurteil, sie sind dumm.
Ja, nee, ist wie alle, die meisten Vorurteile, gibt es natürlich einen gewissen Anteil, der schon nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Auf der anderen Seite sind auch ganz viele Sachen, die die Schafe können und die eigentlich überraschen, sage ich jetzt mal. Also sowas wie, es gibt eine Studie, die irgendwie herausgefunden hat, dass Schafe 50 verschiedene Gesichter, menschliche Gesichter unterscheiden können. Mhm. Also die sehen Menschen, die erkennen sie und können sie auch irgendwie einordnen. Beim einen freuen sie sich, dass der Typ mit dem Futtereimer, beim anderen freuen sie sich nicht, dass der Typ ohne Futtereimer. Und ich denke, als Mensch hatte man da schon Schwierigkeiten, wenn man sich mit 50 verschiedenen Schafsgesichtern rumschlagen müsste und da irgendwie alles unterscheiden. Also Dummheit ist da sicher nicht zu unterstellen. Und natürlich gibt es Sachen, Momente, wo ein Schaf, wenn die irgendwie Panik schieben, dann laufen sie blind irgendwo hin und machen einen möglichen Blödsinn oder sie fallen um und können nicht mehr aufstehen. Und also es gibt viele Momente, wo man sich denkt, das war jetzt nicht super intelligent. Das kommt schon vor. Und es gibt auch große Unterschiede zwischen einzelnen Schafsrassen, muss man sagen. Je ursprünglicher die Schafsrasse ist und je mehr die sozusagen auf sich gestellt überleben müssen, wenn sie jetzt irgendwie das ganze Jahr über auf den Bergen sind, unterwegs sind oder auf irgendwelchen Weiden, dann sind die meistens natürlich auf sich gestellt und dadurch intelligenter, weil sie einfach ihre Intelligenz brauchen, um zu überleben. Wohingegen, dass man das eine stark kultivierte Rasse ist, die ganze Zeit sowieso auf der Weide ist und gar nicht mehr nachdenken muss, dann geht da manchmal die Intelligenz so ein bisschen flöten.
Und für sich, die Sie da Tage, vielleicht auch Wochen verbracht haben, haben Sie da was mitgenommen, was über sich gelernt?
Ja, leider keine Schafe mitgenommen, das wäre schön gewesen. Aber was ich mitgenommen habe, wie sehr so eine Herde doch die Umwelt wahrnimmt und wie sehr auch den Menschen, also das menschliche Gegenüber wahrnimmt. Eben, und wie detailliert, und dass man da als Mensch, wenn man die Hälfte von dem, was ein Schaf mitbekommt, dann ist man gut dabei sozusagen. Die achten natürlich auf andere Sachen, aber da ist ganz viel Sensibilität da und ganz viel Vorsicht und einfach Aufmerksamkeit auf alles, was passiert. Und es gibt so dieses im Moment leben, was natürlich Tiere einfach besser drauf haben als wir zwangsläufig. Und das sieht man einfach, wenn man mit so einer Schafsherde zu tun hat, sehr schön. Und das gibt einem auch so Denken ein Stück weiter.
Ja, es hat ja auch so einen schönen kindlichen Grundton. Eine große Neugier, ein großes Staunen. Ja. Es fällt ihnen leicht zu beobachten, weil wir sie ja unterschätzen. Hm. Sie stehen neben uns. Wir denken, die kriegen ja eh nichts mit. Eben. Was ich zentral finde und wirklich raffiniert und natürlich auch wichtig für Ihre Bücher, Ihre Schafe haben sehr wohl Grenzen. Das sind keine Menschen in Schafsgestalt. Also sie verstehen vieles nicht, vor allem menschliches Verhalten. Sie können natürlich nicht lesen. Warum war Ihnen das wichtig, dass das ein Tier ist, das nicht alles durchdringt?
Nein, das ist vollkommen zentral. Also das ist eigentlich, ich würde sagen, das Buch baut wirklich auf dieser einen Idee auf, dass man es eben mit Protagonisten zu tun hat, die keine Menschen sind, und dass man es auch sehr stark durch den Text durchmerkt, dass man jetzt sich in einem Kopf befindet, der ein bisschen anders tickt als so ein Menschenkopf. Wenn ich irgendwie jetzt Menschen als Protagonisten möchte, dann nehme ich echte Menschen, als muss man in diesem Umweg über die Schafe nicht gehen. Und dann macht das auch wenig Sinn, sozusagen da jetzt auf einmal irgendwie super intellektuellen Schafe zu haben, die alle Brahms hören und irgendwie
tiefe philosophische Gedanken.
Na gut, diese Schafe haben auch philosophische Gedanken, aber das ergibt sich eher sozusagen aus Situationen heraus. Mhm. Aber diese Schafe haben wenig Konzepte und sind in diesen Situationen sehr stark eingebunden, was dann auch spannend macht. Als Mensch weiß man ja meistens ein bisschen mehr über die Situation und denkt dann ein bisschen, nein, geht da nicht hin oder macht das und das ist ganz offensichtlich eher was oder das hängt so zusammen. Also man hat als Leser so eine Infoschiene, die den Schafen selbst nicht zugänglich ist und dann hat man auch so viel Möglichkeit für dramatische Ironie und auch Humor. Und
man einfach staunt aber auch, was sie am letzten Endes zusammenbringen.
Das auch, genau. Und man hat diese Schafe eben auch so klassische Underdogs, komischerweise natürlich. Die Metapher hinkt, aber jedenfalls geht es darum, dass man Protagonisten hat, denen man gar nichts zutraut. Man denkt, die schaffen das nie. Und es ist so, sie können nicht mal ihre Weide vernünftig verlassen. Und wenn, dann ist das so ein Riesenabenteuer für sie. Und trotzdem haben
bei
sie eben
ausreichend
doch
Wollensstärke.
Genau, Wollensstärke alles ist wichtig. Und sie haben auch diese Beobachtungsgabe und natürlich auch so ein paar Superkräfte, die man als Mensch nicht hat. Sowas wie diesen starken Geruchssinn, mit dem man einfach Zusammenhänge erschnüffeln kann, die vielleicht dem Menschen nicht so schnell zugänglich sind.
Ja, und ein paar amüsante Gedanken bleiben natürlich auch hängen unterwegs. Sie sind wie wir Herdentiere und interessieren sich vor allem fürs Fressen.
Ja, da kann man sich als Mensch natürlich auch wieder voll identifizieren, weil das einfach was ist, wo wir doch einen gemeinsamen Nenner haben mit so einer Schafsherde.
Ich finde es auch schön. Ich meine, sie sind jetzt nicht auf Missionen oder der Zeigefinger ist nicht wirklich sichtbar, aber subtil. Nehmt euch mal nicht zu ernst als Krone der Schöpfung und die unterschwellige Botschaft ist schon, versetzt euch mal in andere Wesen oder packt mal euer Mitgefühl aus oder misstraut eurer Wahrnehmung.
Ganz, ganz zentral. Also ich bin generell der Meinung, dass jede Art von Literatur, also einfach die Stärke oder das Besondere am Lesen ist meiner Meinung nach, dass man sich wirklich in einen anderen Kopf hineinfinden kann, also in eine andere Art die Welt zu sehen. Und das kann eigentlich kein anderes Medium auf die Art vermitteln wie ein Buch, weil man da wirklich sehr stark einfach eintauchen kann. Das ist sozusagen eine kleine Reise aus dem Selbst woanders hin. Und das ist enorm wichtig für Empathie. Und ich glaube, Empathie ist wirklich so eine der Sachen, die für uns Menschen einfach wahnsinnig wichtig ist und gar nicht genug geübt werden kann.
Ja, aber diese Offenheit und Neugier hat gerade nicht so Konjunktur.
Gerade deswegen muss man irgendwie lesen und das schulen, weil das auch was, ich denke, Empathie ist, es ist auch was, was geübt werden muss. Und da sind Bücher, glaube ich, nicht verkehrt, um das irgendwie so ein bisschen sich da reinzudenken. Es ist einfach ein Gedankenspiel, das einen sozusagen an dieses andere Wesen sind auch Leute sozusagen, um das jetzt mal so ein bisschen seltsam zu paraphrasieren. Ja, also das ist wichtig, finde ich.
Ja, und wo wir beim Gedankenspiel sind, ich muss schmunzeln, Sie haben ja damals, also vor Monaten, für dieses neue Buch, über das wir gleich noch reden, der dritte Band, Widdersehen, eine Szene geschrieben, in der eine Schafsherde in einem Supermarkt herumtrampelt. Da dachten Sie noch, das ist wahrscheinlich eins drüber und haben es dieser Schäferin, das ist anscheinend die Gegenleserin.
Genau, das ist meine Ansprechpartnerin in allen Schafsfragen, der gebe ich es immer und die guckt so ein bisschen drauf, ist das sozusagen was von ihrem Schafsverhalten kompatibel ist oder ist das ein bisschen zu weit weg. Ich versuche natürlich, wo ich kann, diese Schafe überzeugend zu machen, auch für jemanden, der sich mit Schafen auskennt.
Und was sagte sie zum Supermarkt?
Sie sagt, naja, Supermarkt ist so ein bisschen problematisch, weil ihrer Erfahrung nach Schafe in ein Gebäude, das ihnen vollkommen fremd ist, wahrscheinlich nicht so gerne reingehen würden. Und ich da so, schade, ich mag die Szene aber gern, habe dann so ein bisschen mit mir gerungen und dann passierte die Sache mit den Penny-Schafen. Hier in Bayern war das, glaube ich, sogar, oder?
Mhm.
Ja. Genau.
Ich glaube schon.
Und dann schicken mir alle möglichen Freunde auf einmal dieses Video von diesen Schafen, die durch den Supermarkt laufen. Und dann konnte ich diese Szene guten Gewissens abhaken und sagen, okay, das ist vollkommen kompatibel mit Schafsverhalten und sogar dokumentiert und im Fernsehen.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Leonie Swann, eine Dachauerin in Cambridge.
Ja, aber erstmal geboren nördlich von München im November 1975. Ich kombiniere wieder messerscharf, wahrscheinlich beide Eltern Künstler.
Nein, ganz und gar nicht.
Oh.
Leider nicht. Dann nicht mal Schafe im Haushalt, gar nichts. Da war ganz normaler bürgerlicher Haushalt ohne abenteuerliche Sache. Ich bin aus meiner Familie die erste, die überhaupt aufs Gymnasium gegangen ist.
Also auch keine Bücherschränke den Flur hinab?
Nicht wirklich. Also es wurde gelesen im Freibad oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein starker Lebensschwerpunkt war. Aber es war so, dass ich, es ist ja schon in der Grundschule, gab es so einen Bücherschrank in dem Schulraum. Und einmal pro Woche konnte man sich da Sachen ausleihen. Und da hatte ich mir dann irgendwann das erste Buch ausgeliehen, kam dann nach Hause und ganz stolz. Und das hat mich sofort reingesaugt. Ich habe den ganzen Tag und auch die halbe Nacht damit verbracht, dieses Buch zu lesen. Ich habe es am nächsten Tag sofort zurückgebracht.
Die Lehrerin Wissen Sie hat den gestanden. Titel noch?
Ja, natürlich. Das hat mich sehr geprägt. Latte, Igel und der Wasserstein. Sebastian Lübeck, das ist ein Finne.
Kein Megaklassiker.
Nein, aber für mich war da alles drin, was so ein gutes Buch irgendwie Tiere, Abenteuer, Spannung und auch so dieser Zusammenhalt von verschiedenen Tieren, die eben diese Trockenheit überwinden müssen und den Wasserstein retten und so weiter. Und das hat mich total fasziniert und hat mir auch gezeigt, was für ein tolles Abenteuer so ein Buch doch sein kann.
Und gleich das nächste geholt.
Jawohl. Also ich musste, glaube ich, bis nächste Woche warten, weil nur einmal die Woche wurde dieser Schrank geöffnet. Das war ganz, ganz reglementiert. Aber nee, das so von dem Zeitpunkt an habe ich einfach sehr viel gelesen und hat mich immer, bis zu dem Punkt, wo meine Eltern mal sagen, jetzt geh doch mal nach draußen spielen, sitz doch nicht die ganze Zeit immer rum und lese, das ist doch langweilig. Also es war eher so, dass sie versucht, mich ein bisschen zu animieren, dann auch irgendwie draußen gesunde Sachen zu machen, statt irgendwie still in der Kammer zu hocken.
Und dann brauche ich Sie kaum zu fragen, wie es Ihnen damit ergeht, dass sich der Buchkontakt der 10- bis 15-Jährigen in den letzten 6 Jahren nahezu halbiert hat.
Ja, sehr, sehr schade.
Lesen ade.
Ja, das ist problematisch und für die Gesellschaft und auch für den Einzelnen, weil Lesen einfach wirklich so ein sehr besonderes Abenteuer ist. Also ich kann verstehen, dass es gibt natürlich ganz viele Sachen, die heutzutage sich auch an die Aufmerksamkeit heften und versuchen, einen so ein bisschen wegzuziehen und manche Sachen natürlich ganz einfach zu konsumieren, wie gerade so diese ganzen Social Media Sachen, wo man irgendwie da nur mit seinem Telefon da einfach die ganze Zeit rumscrollen muss. Ich verstehe das, dass das irgendwie einen sozusagen gefangen hält. Und das kommt mir auch mal vor, dass ich irgendwas nachgucken möchte und dann eine halbe Stunde später habe ich das Telefon noch immer in der Hand. Das ist menschlich. Aber es ist auch sehr schade, weil das Erlebnis, das man dabei hat, eigentlich null ist. Man legt das Telefon dann weg und fühlt sich, wenn überhaupt, ein bisschen erschöpft und irgendwie, man hat kein Erlebnis gehabt. Wenn man gefragt wird, was dann in dieser halben Stunde passiert ist, kann man da nicht sagen. Wohingegen, wenn man ein Buch liest, hat man in dieser Zeit was erlebt, auf eine Art, die einem andere Medien nicht bieten können. Und insofern würde ich allen jungen und älteren Leuten anraten, das nochmal damit zu versuchen, weil das vom Erlebnisgehalt ganz was anderes ist.
Ja, die Fackel halten sie ja auch am Glimmen dieser kindlichen Begeisterung in ihren Büchern. Die Schafe lieben es, vorgelesen zu bekommen.
Genau, sogar die
sie
Schafe.
Sie verstehen nicht alles, aber sie mögen Geschichten.
Genau, man muss nicht immer alles verstehen, aber Geschichten sind wichtig. Und Geschichten sind, glaube ich, wirklich einfach eine der ganz zentralen menschlichen Sachen. Alles, was man sich heutzutage anguckt, alles, was uns interessiert uns deswegen, weil irgendeine Art von Geschichte drin steckt.
Apropos Geschichte, stimmt denn die, dass Sie als 7-Jährige von dem Schaf verfolgt wurden?
Das stimmt. Also ich kann nicht beschwören, dass ich wirklich genau 7 war, aber ich war jedenfalls noch ein relativ kleines Kind, das ist ungefähr so schafsgroß, vielleicht ein bisschen größer als ein Schaf. Da war ich in einem bayerischen Dorf unterwegs. Ich weiß nicht mehr warum, aber jedenfalls stand auf einmal dieser halbstarke Widder vor mir. Erst habe ich mich gefreut und der war zuerst auch so ganz, eigentlich ganz knuddelig. Und
mein Kopf runter.
Und dann hat er gezankt den Kopf und fing an, mich so zu stupsen. Das war jetzt nicht gefährlich, aber es war unangenehm. Es tat so ein bisschen weh.
Auch ungewohnt, dass ein Tier einen angeht.
Eben, die rennen doch sonst normalerweise alle weg. Ist man ja gewöhnt, dass man einfach irgendwie als Mensch sozusagen da rumläuft und das Sagen hat. In diesem Fall hatte sich dieser junge Schafsbock einfach gedacht, was will die für mir? Oder vielleicht wollte er auch weiter gestreichelt werden. Wenn ich nämlich stehen blieb und ihn gestreichelt habe, hat er aufgehört. Aber das war natürlich nur bedingt eine Lösung. Und früher oder später bin ich einfach, sah diese Sache so aus, ich rannte weg und der Schafsbock rannte hinterher. Und ich habe ihn vom Balkon runtergeguckt und darauf gewartet, dass er wieder abzieht.
Vielleicht war das der wirkliche Urknall für
das
die späteren Schafskrimis.
Das kann natürlich die späte Rache jetzt hier, mich da die Schafe selbst in irgendwelche problematischen Fälle zu verwickeln.
Dann Abi 95. Mhm. Nur wenn ich sehe, und ich frage mittlerweile als Vater, also nicht von Ihnen, Philosophie, Psychologie, englische Literatur. Was sollte das werden?
Das sollte ein schönes Studium werden. Vor allem. Und das war es auch, sehr schönes Studium. Und natürlich der erste Gedanke, den man so hat, ist zum Schluss Journalist. Mhm. Das heißt, das war so ein bisschen die Idee, dass ich mich da in diese Richtung bewegen könnte. Habe das aber eigentlich, wenn ich Praktika gemacht habe, nicht so genossen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Realität so ungreifbar bleibt. Also man geht irgendwo hin und man hat wirklich sozusagen dieses journalistische Ethos über jetzt, was weiß ich, irgendwas Kleines, wo man hingeschickt wird, um zu berichten.
Wahrhaftig abzubilden.
Eben so der Taubenzüchterverein. Man geht da hin und möchte wirklich dem Leser ein gutes und klares Bild von dem Taubenzüchterverein vermitteln. Und irgendwie, man macht es, man tut sein Bestes und dann guckt man sich das an, denkt, das ist so subjektiv. Das liegt... Das sind so diese ganzen Faktoren, was ich eben gerade in diesem Moment gesehen habe, was mir gerade wichtig war, worauf ich geachtet habe, mit wem ich gesprochen habe.
Immerhin mein eigenes Erleben, meine fünf Sinne, nichts Ausgedachtes.
Das schon. Aber das Ausgedachte fand ich auf eine Art akkurater, weil man da sozusagen wirklich die ganze Realität, und zwar die Realität, die eben, die fiktive Realität, ja, aber die ganze auf irgendeine Art perfekter darstellen kann. Also ich fand, man hat mit Fiktion eine Möglichkeit, Realität darzustellen auf eine Art, die einem mit echter Realität nicht zugänglich ist.
Einen Wesenskern herausschälen, verdichten. Und sei es, dass man dann ein Zitat erfindet, das nie gefallen ist. Aber Sie haben sich nie herangetraut, weil Sie dachten, Schriftstellerei ist irgendwie verbunden mit Genie?
Wahrscheinlich, also dass das zumindest irgendwie was so Rohes und so Goethe-mäßig, irgendwie man sitzt dann da und die Muse küsst einen und alles wunderbar, man hat diese wunderbare Prosa, die irgendwie aus Papier gleitet und man weiß genau, was man tut und das war bei mir ganz sicher nicht der Fall und das bin nicht ich. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo, ich weiß nicht warum, aber irgendwann ist der Groschen gefallen. Ich dachte mir, das ist ein Handwerk.
Und solange man noch nicht ganz genau weiß, wo die Reise hingeht, kann man ja eine Doktorarbeit anfangen.
Genau.
Und dann mit 29 einen Megaseller schreiben.
Das
letztlich
war der Plan, ja. Von langer Hand geplant.
Man hört schon raus, Ironie, ein reiner Zufall. Ich dachte mir nur beim Vorbereiten mit einem Schwerpunkt englische Literatur, wozu 2 Jahre in Paris?
Ach, das war persönlich. Das war einfach, Englisch geht überall und Paris war einfach so ein bisschen Abenteuer und dann war es auch aus persönlichen Gründen. Und weil man da wirklich in der Stadt ist, auf der man auf viele Arten fremd ist und die Sprache nicht vernünftig spricht und so weiter. Und das gibt einem irgendwie Selbstbewusstsein, wenn man sich da trotzdem irgendwie durchsetzen kann. Und im Nachhinein hat das mir doch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, denke ich.
Ja, glaube ich. Danach noch 5 Jahre Berlin. Heißt das? Also einige der Natur- und Tiergeschichten haben ihre Wurzeln im Zentrum von Millionenstädten.
Ja, also gerade die Schafskrim-Idee passierte in Paris. Und da war kein
7-8 Millionen Einwohner.
Genau, kein einziges Schaf weit und breit. Das war wahrscheinlich gerade der Punkt, so die heimliche Sehnsucht nach der Natur und dem einen oder anderen Schaf war da vielleicht doch ein Faktor.
Und mit Millionenstädten haben sie es jetzt und leben auf dem Land bei Cambridge, wo irgendwo am Horizont sehr wohl Schafe herumlaufen. Unbedingt. Mäuse sicher auch, aber ich hoffe keine Monster. Element of Crime.
Schafe, Monster und Mäuse bevölkern fröhlich die Welt hinter geschlossenen Lidern. Und du fehlst mir sehr, von dir träum ich nicht mehr. In U-Bahn-Zügen, die nirgends halten und trotzdem nicht fahren, sitzen wir Nacht für Nacht allein und schaukeln hin und her, von dir träum ich nicht mehr.
Bayern 2, 1:1 mit der Bestseller-Autorin Leonie Swann. Das ist nicht ihr richtiger Name.
Stimmt.
Den richtigen werden wir je erfahren?
Nicht, wenn ich damit was zu tun habe. Also ich werde das versuchen zu verhindern.
Hat nichts mit der Liebe von Swann zu tun, Proust und Schlöndorff und so?
Nicht direkt. Also sagen wir so, mir war klar, dass das sozusagen eine Konnotation ist, die auch willkommen ist. Aber mir ging es hauptsächlich um die 2 Tiere im Namen, der Schwan und der Löwe.
Und der internationale Markt.
Markt ist zu dem Zeitpunkt auch noch, das war ja sozusagen noch bevor das Buch rauskam. Und da dachte ich sicher nicht in Märkten, aber ich dachte zumindest, dass ich irgendwie jetzt nicht primär als deutsche Autorin wahrgenommen werde, weil das zum Teil Leute dann doch, man ist schnell in Schubladen, sagen wir so.
Ohne irgendjemand draußen zu nahe zu treten, Jutta Müller ist es nicht.
Nee,
Kopfschütteln.
Ist es nicht.
Sie haben den 3. Band Ihrer Schafskrimis jetzt herausgebracht, nach Glenn Kill und Garou. Widder sehen. Raffinierter geht's nicht und auch amüsanter. Ist es Ihre Idee oder die vom Verlag?
Nein, das ist meine Idee. Das hieß von, das war Arbeitstitel Wiedersehen und das ist eigentlich das, war der erste Mal, dass ich wirklich sozusagen diesen Arbeitstitel rüber retten konnte und dann wirklich als finalen Titel dann haben. Und das war von Anfang an Wiedersehen wirklich das Programm, der Name ist Programm. Und,
nach einer Weile.
Ja.
16 Jahre.
Ja.
Der Plot. Die Schäferin Rebecca verfrachtet ihre Herde nach einem ominösen Anruf eilig von Frankreich zurück nach Irland. Aber dann verschwindet sie. Und auch die ersehnte geliebte Weide in Glenkill, die hat sich irgendwie verändert, sodass sie nahezu verschwunden scheint. Ein Fall für Miss Maple. Passt so in Kurzform?
Ja, natürlich. Es geht sicher sehr stark um Rückkehr auf die Weide und wie das so ist. Und auch darum, wie das für mich ist, weil natürlich genau das Gleiche nochmal finde ich jetzt nicht so reizvoll für mich. Und deswegen habe ich lange gezögert, ob ich diesem Schafsthema einfach nochmal eine neue Facette abgewinnen kann. Und dann wurde auch die Sache mit dem Filmspruch reif. Und wann, wenn nicht jetzt?
Ja, und als kleine Vorwarnung vielleicht auch für die Hardcore-Fans, dass sie nicht gewillt sind, einfach dasselbe nochmal und nochmal zu machen. Gleich vorne drin, Prolog, Heraklit.
Ja.
Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen nach. Da wollten sie mit dem Weidepfahl sagen, es wird ein bisschen anders diesmal.
Genau, also das eben, ich denke gerade, wenn man mit der Erwartung rangeht, sozusagen Sachen so wiederzufinden, wie man sie zurückgelassen hat. Das ist für mich wirklich eine lange Zeit gewesen. Für die Schafe ist nicht viel Zeit vergangen, aber für mich sind 16 Jahre ins Land gegangen. Das bedeutet, natürlich verändert man sich selbst und auch die Art, wie man die Welt sieht. Und auf der einen Seite soll es natürlich eine Annäherung an das Früher sein. Und natürlich möchte man an das anknüpfen, was schon besteht. Aber gleichzeitig, wenn man den Anspruch hat, das nochmal zu machen, wird es nicht funktionieren. Und dann wird man eher auf irgendeine Art enttäuscht werden. Das ist auch so diese Enttäuschung, die die Schafe am Anfang auf der Weide erleben. Irgendwie in der Erinnerung sah es anders aus. Jeder kennt das irgendwie. Das ist irgendwie die
gute alte Weide.
Die gute alte Heimat. Früher, als ich noch Kind war, war die Welt in Ordnung. Und diese ganzen Geschichten, das funktioniert leider nicht. Und das ist auch so ein bisschen Thema, dass die Schafe zurückkommen und dass ich zurückkomme. Wir gucken, wie sieht die Welt jetzt aus und wie machen wir weiter.
Und dazu gehört auch, dass es ein bisschen anders erzählt wird, noch dichter, zum Teil kürzere Kapitel, weil sie einfach sagen, die jetzt 30-Jährigen haben auch eine kürzere Aufmerksamkeit?
Ja, das hat was damit zu tun, muss ich echt sagen. Also das ist nicht so, also es passt auch zu dieser Art von Geschichte und ich würde den 30-Jährigen noch ein längeres Kapitel zumuten, wenn ich der Meinung wäre, dass sozusagen der Geschichte dient. Aber in diesem Fall hat man ja auch mit Schafsaufmerksamkeit zu tun, die ist ja auch nicht immer so super lang.
Aber die war vor 20 Jahren ein bisschen länger, glaube ich.
Das stimmt.
Und ein großes Oberthema und schön subtil verpackt ist dazugehören. Da gibt es die Ziege Maduk, ein Schaf auf Probe.
Jawohl.
Die anderen Schafe denken ständig, irgendwas stimmt da nicht, das ist doch gar kein Schaf. Schön verrückt, aber gar nicht mal nur so leicht und lustig zu nehmen, oder?
Ja, also die Ziege hat auch eine sehr coole Art, an die Sache heranzugehen. Insofern ist es lustig und sie passt sich auch wirklich bis zu einem gewissen Punkt an. Für sie ist sozusagen das Schafsein auch so eines von ihren verrückten Ziegenexperimenten. Insofern ist das eigentlich ganz gut gepolstert. Aber natürlich gibt es da irgendwie die Tatsache, dass sie anders ist als die anderen und dass man irgendwie guckt, wie das zusammenpasst. Wobei die Schafe jetzt kein wirklich hartes Publikum sind, die sozusagen gewollt ausgrenzen. Aber sie haben eben auch sozusagen ihre Erwartungen und je nachdem, wie man da reinfällt, ist man Herdenmitglied oder nicht.
Ja, ist ganz rührend, ohne es allzu sehr zu spoilern. Es gibt eine Mutprobe und danach gehört Maduk dazu.
Genau.
Ja, toll. Also es gibt lauter kleine Happy
und dann,
Ends.
Zu diesem Zeitpunkt entscheidet sich dann aber schon, dass vielleicht Schafsein doch nicht das Gelbe vom Ei ist und überlegt sich, ob sie wieder als Ziege anfangen soll. Es ist alles nicht so eins.
Ja, wo man auch erst lacht, aber bei längerem Nachdenken wieder innehält. Die neue Schafe heißen 1, 2, 3 und das hat einen tieferen Grund.
Ja, also es liegt daran, dass die Herde noch ihren Namen von George bekommen hat, dem Schäfer, der ja auch literarisch interessiert war und viel gelesen hat und eben ein bisschen Fantasie mitgebracht hat bei der Namenswahl. Wohingegen die 3 Neuschafe wurden vom Metzger benannt und der hat natürlich da irgendwie ein bisschen kleineren Horizont in Sachen Schafsnamen.
Deswegen will sich auch nicht unnötig binden oder annähern.
Genau, das ist einfach so, der hat da irgendwie 3 Schafe, die irgendwie unterscheidet und das sind 1, 2 und 3 und das ist für die 1, 2 und 3 auch erstmal vollkommen in Ordnung, die nehmen das an und erst in der Begegnung mit der Herde merken sie, dass andere Schäfer anders ticken.
All das wird zu hören sein heute Abend im Münchner Literaturhaus. Sie sind ja momentan auf Lesetour. Ich habe nur gelacht innerlich, als ich gelesen habe von Ihnen. Ich kann gar nicht verstehen, warum Menschen zu Lesungen gehen.
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Werbung, aber Tatsache ist, dass ich bin ja nur da und lese aus meinem Buch. Und ich denke mir oft, die Leute können das Buch ja auch einfach unabhängig von mir lesen. Und das überrascht mich immer.
Die wollen sie halt sehen.
Ja, aber es ist irgendwie auch berührend und überrascht mich sehr positiv, dass Leute wirklich sozusagen mir da ihren Abend schenken. Ich meine, die können ja alle möglichen tollen Sachen machen, aber nein, die tauchen auf und lassen nicht von mir das Buch vorlesen. Das finde ich toll, aber nicht immer nachvollziehbar.
Und damit nicht alles unter die Schafshufe gerät, dazwischen gab es ja auch andere Bücher, auch gut besprochene, beachtete, natürlich nicht mit diesem Millionenerfolg dann. Mord in Sunset Hall, Miss Sharp macht Urlaub oder Tod in Mistletoe Manor. Mhm. Das sind drei Krimis in einer 6er-Senioren-WG spielen die. Und jeder der Senioren hat Stärken, Schwächen.
Vor allem das Schwächen, ja.
Altersbedingt.
Ja.
Das Ganze ist für Sie dann auch schon nach all dem Schafserfolg eine Art Menschenversuch gewesen?
Ja, also ich wollte es mal mit menschlichen Protagonisten versuchen. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Sachen, die man mit den Schafen einfach nicht machen kann. Ganz simple Sachen wie mal jemanden anrufen oder mal im Internet nach was gucken. Oder einfach hat man so doch einen sehr anderen Horizont und ein anderes Wirkungsfeld, wenn man jetzt eine Geschichte mit einem menschlichen Protagonisten erzählt. Und natürlich bringen die auch gerade die alten Leute einfach sehr viel Geschichte mit und können da aus einer langen Vergangenheit schöpfen, die man natürlich auch irgendwie im Plot nutzen kann und haben auf irgendeine Art eine andere Tiefe, als Schafe das jetzt haben.
Aber haben Sie es geahnt, dass Sie ein bisschen in dieser Medienmechanik in der Schublade scharf sind und die Millionenfans sagen, ja, das kann sie jetzt mal machen, aber bitte danach wieder Schafe?
Ja, ich denke, es ist natürlich, dass das, wenn man was gemacht hat, was sehr viele Leute geliebt haben, dass sie davon mehr wollen, ist vollkommen verständlich. Aber ob man das unbedingt immer machen muss, ist nochmal eine andere persönliche Frage. Und bei mir war
sich
das eben
zuliebe.
Sich zuliebe und auch der Geschichte zuliebe. Denn nur weil man da einen Gedanken fortsetzt, heißt das nicht, dass die Geschichte gut wird. Und die Geschichte hat für mich da nach Möglichkeit Priorität.
Hat schon jemand angerufen für Wiedersehen aus der Kinobranche?
Noch nicht so direkt, aber ich denke, es ist ja auch noch nicht übersetzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie Interesse bestehen wird, wenn es dann soweit ist.
Das ist ja szenisch geschrieben.
Ist ja alles sehr frisch, diese ganze Sache.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Norbert Joa im Gespräch mit
Leonie Swann. Kennt den Mörder beim Schreiben oft selbst nicht.
Aber wer denn dann?
Eine Detektivgeschichte und ich habe irgendwelche Ermittlerfiguren, die dann für mich dieses Problem lösen müssen und den Mörder finden.
Das heißt, Sie haben nicht die Wand übersät mit Plotzetteln und von A nach Z, da geht's hin?
0, gar nicht. Ich setze mich wirklich an ein weißes Blatt Papier, beziehungsweise eine weiße Dokumentseite und lege irgendwie los und gucke mich, wo mich die Geschichte so hintreibt.
Mit Disziplin oder bis die Muse zur Tür hereinkommt?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie nah die Deadline ist. Also je näher die Deadline, desto mehr Disziplin. Aber es ist eine Mischung. Also man kann es nicht erzwingen, aber man wird auch, wenn man die ganze Zeit irgendwie im Garten sitzt, wird auch nichts Tolles passieren. Also man muss so ein bisschen Kompromiss finden und sich A, inspirieren lassen, aber B, dann trotzdem am Schreibtisch sitzen und versuchen, die Inspiration umzusetzen.
Jetzt weiß ich, Ihre Vorbilder sind Shakespeare.
Ja, gut.
Jane Austen.
Ja.
Dostojewski.
Ja.
Höher geht die Latte nimmer.
Ja, das heißt nicht so, dass ich so werde oder irgendwie nur vermuten möchte, dass ich da irgendwie hinkommen könnte. Aber das ist nur, wenn man irgendwie gutes Erzählen sehen möchte oder einfach gute Charakterisierung, dann ist das ein Ort, wo man gut hingucken kann und dann was auch was lernen kann. Das ist kein persönliches Ziel, ganz im Gegenteil. Aber es ist eine Inspirationsquelle, das schon.
Sind die drei schon im Traum erschienen und haben was gesagt zu all den Büchern?
Zum Glück nicht. Ich möchte gar nicht wissen, was diese meine Schafskrimis denken.
Ja, der Geist weht, wo er will, aber besonders gern und dicht im Raum Cambridge. Da sind Sie hingezogen, genau. Aber nicht, um Ihre Doktorarbeit fertig zu machen. Aber warum wird es eigentlich Cambridge?
Das ist reiner Zufall. Es hat einen schönen
ist da ein Mann.
Ja, das schon. Aber das ist
oder
Zufall.
Eine Frau.
Ein Mann. Aber dass der jetzt in Cambridge sitzt, ist zufällig. Also das hat jetzt damit nichts zu tun. Und es hat aber, das war vielleicht der Grund, dass ich hingegangen bin. Aber der Grund, dass ich jetzt noch da bin, ist, dass Cambridge auch einfach wirklich ein sehr schöner Ort ist, der einfach.
Also gerade wollte ich ein Häkchen machen bei Beziehungsstatus.
Ja, das können Sie auch weiterhin machen. Aber trotzdem, man kann ja auch Männer mitnehmen, wenn man umzieht. So ist es ja nicht.
Ach so, ihn gibt's noch.
Ihn gibt's noch. Aber Cambridge ist auch an sich einfach ein attraktiver Ort. Also gerade wenn man so ein bisschen Land mag, aber auch ein bisschen sozusagen Uni mag und dieses ganze Harry Potter-mäßige, doch sehr hübsche, ja.
Und jetzt war ja neulich, ja, Feier kann man schlecht nennen, 10 Jahre Brexit.
Ja.
Sind Sie vorher oder nachher hin?
Ich bin kurz vorher hin.
Und gibt kein Zurück, oder? Also für England, für Sie wahrscheinlich.
Ja, für mich gibt es wirklich immer eins zurück. Ich habe weiterhin meinen deutschen Pass. Wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich mein Köfferchen packen. Also ich bin jetzt kein politischer Kommentator oder so, der irgendwie da tiefer einsteigen kann. Aber was man so sieht, ist das erstmal gegessen. Auch weil natürlich die Frage bestehen würde, will Europa ein sehr wechselhaftes und launisches Großbritannien weiterhin bei sich im Club haben? Also das ist passiert und das ist einfach ein Fakt, muss man sagen. Und
kommen Sie mal wieder.
Es ist möglich, aber es ist jetzt nicht zwingend.
Very diplomatic.
Ja. true.
Ich habe bei Ihnen auch gefunden auf der Homepage, rides, walks dog and drinks tea. Not necessarily in that order.
Stimmt.
So vergeht Ihr Tag.
Ja, so. Ja, stimmt. Also Tee ist wird groß geschrieben, nicht nur englischer Tee, sondern einfach so eine Möglichkeit, einfach da zu sitzen, nichts zu machen.
5 o'clock.
Immer. Früh, mittags, abends und einfach. Eines meiner Talente ist, nichts zu machen und das auch irgendwie, immer viele Leute müssen ja immer irgendwas machen, sich irgendwie beschäftigen und so weiter und ich mache eigentlich wirklich ganz gerne nichts und finde auch, dass in solchen Momenten, wo man weder irgendwas vorhat, noch irgendwas plant, noch irgendwie großartig irgendwas nachdenkt, sondern einfach da sitzt, Tee trinkt, in den Garten guckt, dann mal die Idee kommt, die man einfach nicht erwartet hätte, weil man nicht, so der Geist so ein bisschen einfach da sitzt und guckt und man vielleicht mal was sieht, was er, wenn ständig sozusagen zielgerichtet gedacht wird, nicht so entdecken würde.
An der Stelle auch nochmal danke an all die Schafe und den Riesenerfolg, oder?
Ja, unbedingt. Danke an die Schafe und die Leser, die auch eine gewisse Rolle spielen, also ja.
Und beim Hund, ist es dann ein Schäferhund?
Nein,
es
ist kein Schäferhund, ein Jagdhund. Uhu.
Der Schafe jagt.
Ich würde ihn auf keinen Fall lassen, aber ja, da muss man aufpassen.
Und mit Blick auf die Uhr, noch Blick in die Zukunft, gelassen und positiv, dank Solidarität und Wollensstärke?
Ja, bis zu einem gewissen Punkt schon. Also ich denke, zumindest kann man versuchen, mit Solidarität und Willens, Wollens und sonstiger Stärke sein Bestes zu tun. Und
ich höre aber Zweifeln raus.
Ja, also ich denke, wenn man sich die Welt anguckt und überhaupt keine Zweifel hat, hat man wahrscheinlich nicht gut hingeguckt. Aber gleichzeitig, ja, gibt Empathie und man muss versuchen, das Beste draus zu machen, denke ich.
Und heute Abend treffen es einige Ihrer Fans. Doch auch schön, oder?
Ich freue mich, ja. Die hoffentlich auch.
Im Münchner Literaturhaus um 19 Uhr. Danke fürs Kommen, Leonie Swan.
Gerne.